Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers, schön, dass Sie dabei sind. Es ist eine tragische und traurige Geschichte, der Tod von Marie-Sophie Hingst. Hingst hatte sich über Jahre als Bloggerin und Autorin, unter anderem auch für Deutschlandfunk Nova, einen Namen gemacht. Geschrieben hatte sie über ihre angeblich jüdische Familiengeschichte und deren Holocaust-Opfer. In Wirklichkeit entstammte sie aber einer evangelischen Familie. Das enthüllte im Mai das Nachrichtenmagazin Spiegel. Und nun ist bekannt geworden, Marie-Sophie Hingst ist gestorben, wurde leblos in ihrer Wohnung in Dublin gefunden. Dort in Dublin hatte sie gelebt und gearbeitet. Öffentlich gemacht hat ihren Tod Derek Skelly, Redakteur der Irish Times. Kurz vor der Sendung wollte ich von Skelly wissen, warum er und seine Zeitung damals nach den Enthüllungen aus Deutschland von einem Artikel abgesehen hatten.
Damals, es war eine äußerst heikle Sache. Es ist noch heikler geworden jetzt, muss ich sagen. Damals, den Spiegel hat mir wichtige Arbeit gebracht. Sie haben gesagt, vor allem in einem Land wie Deutschland, es darf kein Hochstapler geben, die angeblich Holocaust-Opfer waren oder Verwandten, die im KZ gestorben sind. Das ist viel zu wichtig, dass die Aufarbeitung ehrlich vorangeht und dass echte Holocaust-Überlebende nicht in Frage gestellt werden. Also das war ihr Ausgangspunkt. Und da sind sie die Familien Geschichte nachgegangen und einfach bewiesen, dass da nichts stimmt, was Frau Hingst gesagt hat. Mein Anliegen war ein anderer. Ich habe sie eine Woche nach dem Erscheinen des Artikels getroffen. In dieser Woche ist ihr aus ihrer Sicht ihre gesamte Welt zusammengebrochen. Also Irland ist ein kleines Land. Und auch wenn wir damals uns entschieden haben gegen eine Veröffentlichung von diesem Spiegelbericht, also die Geschichte ist trotzdem in Irland sehr schnell rumgegangen. Und die Frau nach einer Woche war eine extrem labile, sehr fragile Frau, die ich getroffen habe. Und da war wahrscheinlich diese psychologische Probleme, die sie seit Jahren hatten, viel offensichtlicher. Und sie hat trotzdem versucht, ihre Welt aufrechtzuerhalten. Sie war eine äußerst erfinderische Frau. Ich sage das völlig wertfrei. Sie konnte sehr gut schreiben. Leute, die sie kannte in Irland, sagen, eine sehr empathische Frau, sehr großzügige Frau. Und ja, das ist alles jetzt nicht mehr.
Sie haben sich sehr gut auf das Gespräch auch vorbereitet, haben einen befreundeten Therapeuten angesprochen. Welchen Ratschlag hat der Ihnen damals gegeben?
Ja, also ich weiß von selber aus, einfach so Menschenverstand, dass Leute, die vielleicht labil sind, soll man die nicht unbedingt konfrontieren, wenn es klar ist, dass da ein Konflikt in den Personen ist. Also noch mehr Konflikt in die Situation reinzubringen, ist nicht unbedingt hilfreich. Dieser Therapeutfreund hat gesagt, ja, Ferndiagnosen sind schwer, aber man soll einfach so neutral bleiben und sagen, kein Urteil von sich her geben lassen oder sichtbar machen lassen, ob man jemanden glaubt oder nicht, sondern sagt, dass ja, wir kennen uns nicht so richtig. Es scheint eine komplizierte Sache zu sein. Ich hoffe, Sie haben jemanden, mit dem Sie darüber ausführlich sprechen können und dass Sie zum Beispiel, falls Sie sehr, sehr fragil wirken, dass Sie nicht allein sind. Also das war der Ratschlag. Und aber ich habe mir große Sorgen. Ich habe das auch im Artikel geschrieben. Ich hatte große Sorgen, dass ich der Letzte war, der Sie im Leben sieht.
Sie haben im Anschluss an das Gespräch mit der Mutter von Frau Hingst aber noch Kontakt gehabt.
Ja, und sie hat mir sehr schnell erzählt, alles von ihrer angeblich jüdischen Mutter stimmt nicht. Und dass sie fühlte sich ein bisschen machtlos. Sie behauptet nicht so richtig zu wissen oder gewusst zu haben, was ihre Tochter in diesem Blog schreibt. Viele von dem Blog war auf Englisch. Sie sagt, sie ist nicht so viel Englisch. Sie ist so ein bisschen digital Analphabet. Ich kann das nicht beurteilen, aber bestimmt, das ist das, was sie mir sagt. Und sie sagt, ja, ich habe eine volljährige Tochter, die im Ausland lebt. Was sie macht oder ob sie in psychologischer Behandlung ist, da hat man als Eltern, als Mutter bedingt Einfluss. Und ja, die Frage, ob die Familie hätte mehr machen können, das kann ich auch nicht beurteilen, das möchte ich nicht beurteilen, das ist irgendwas für die Familie.
Das klingt ein bisschen so, als wären Sie als Journalist da auch in eine Rolle hereingeraten, die des Journalisten ein Stück weit überfordert.
Ist Empathie nicht kompatibel mit Journalismus? Also ich habe am Wochenende mit sehr großem Interesse gesehen, die Reaktionen aus Deutschland, die Reaktionen aus Irland und wie unterschiedlich sie waren in Deutschland. Natürlich mit Blick auf die Holocaust-Vergangenheit, diese Verantwortung und die Frau musste gestoppt werden. Das ist sehr stark im Fokus von vielen Kommentaren. In Irland, es war eher so dieser Mensch scheint sehr braucht er Hilfe und so weiter. Und der Mensch ist eher im Vordergrund. Also jeder ist ein Produkt ihrer Sozialisation. Vielleicht habe ich mehrere Personen gesehen und vielleicht Deutschen würden mir kritisieren, ja, aber sie hat auch furchtbare Sachen gemacht. Hat sie auch gemacht. Die Frage ist, ob man dazu fähig ist, das zu urteilen, wenn man psychologisch erkrankt ist. Und das mag ich zu bezweifeln.
Also Ihr Ansatz und der journalistische Ansatz in Irland ist der, auch einmal innezuhalten als Journalist und in Frage zu stellen, geht es jetzt um meine Geschichte oder geht es um den Menschen hinter der Geschichte?
Man kann den Menschen nicht weglassen. Also wir sind alle handelnde Personen, also wir sind auch Produkte unserer Erziehung. Ich möchte damals, als ich mit der Mutter gesprochen habe und gesagt, die Tochter soll vielleicht nicht allein bleiben, da hatte ich nicht mehr vor zu schreiben. Also von daher, das war eher, ich möchte das nicht großschreiben, aber eher aus Nächstenliebe oder aus Sorge, dass es eine Person, die Hilfe braucht. Und ich wollte sicher sein, dass die Mutter das klar ist. Aber damals, zu diesem Zeitpunkt, habe ich gesagt, eine Frau mit psychologischen Problemen gehört nicht in unsere Zeitung. Also vielleicht als Journalist, wenn ich damals gewusst hätte, dass ich irgendwann schreibe, wäre ich etwas nüchterner geblieben. Aber ob ich mir was vorzuwerfen habe, das müssen andere beurteilen.
Derek Skelly, Korrespondent der Irish Times in Berlin, über seine Entscheidung und die seiner Zeitung, vor 2 Monaten nicht über den Fall von Marie-Sophie Hingst berichtet zu haben und erst jetzt, nachdem sie gestorben ist. Darüber, wie Hingst mit einer ausgedachten Lebensgeschichte öffentlich bekannt geworden war. Klaus Meyer hat selbst als Journalist gearbeitet und ist inzwischen Professor für Journalistik in der Katholischen Universität Eichstätt, beschäftigt sich dort auch mit medienethischen Fragen. Ihn habe ich ebenfalls vor der Sendung gefragt, wie Medien mit Menschen umgehen können, die die Öffentlichkeit in die Irre führen.
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Wir erleben da ja ganz viele unterschiedliche Reaktionen der Öffentlichkeit. Einerseits haben wir eben Journalisten, die die Öffentlichkeit in Irre geführt haben, die das mit harten Konsequenzen dann am Ende erleben, wie zum Beispiel Klaas Relotius vom Spiegel oder eben jetzt die Bloggerin. Andererseits erleben wir eben Politiker und politische Aktivisten, ja, die letztlich als Verächter der Wahrheit ja auch auftreten, wie Donald Trump oder Boris Johnson, und die das letztlich nicht nur überleben, sondern die dadurch auch politischen Gewinn für sich herausschlagen.
Im Fall von Marie-Sophie Hingst ist natürlich noch dazu der Eindruck gekommen, den Journalisten, die über sie berichtet haben, die sich mit ihr getroffen haben, sie könnte psychische Probleme haben.
Ja, also das ist natürlich noch ein sehr dramatischer Fall. Also generell gilt es ja so, auch im Pressekodex ist das so festgeschrieben, dass psychische Erkrankungen eigentlich nicht in die Öffentlichkeit gehören. Also wenn Journalisten über psychische Erkrankungen berichten, müssen sie sehr vorsichtig vorgehen. Das öffentliche Interesse muss auf jeden Fall immer massiv überwiegen gegenüber eben diesen schutzwürdigen Interessen von Betroffenen. Da kann man natürlich jetzt auch darüber diskutieren. In diesem Fall, der Journalist, der irische Journalist hat sich ja dagegen entschieden zu berichten. Der Spiegel hat sich dafür entschieden. Und ich denke, es gibt für beide Seiten Argumente. In diesem speziellen Fall hat die Bloggerin ja auch selbst die Öffentlichkeit schon lange gesucht und war eine Person der Öffentlichkeit. Insofern besteht natürlich auch ein öffentliches Interesse, wenn sie die Öffentlichkeit in die Irre geführt hat.
Sie sagen es, viele Kollegen diskutieren gerade den Fall. Eine Kollegin in der Süddeutschen, Laura Herdreiter, fragt, in welchen Fällen der Mensch, über den ein Journalist schreibt, wichtiger ist als seine Geschichte. Das ist dann die andere Seite.
Ja, also wir erleben ja im Journalismus schon öfter, dass man bei der Recherche eigentlich auch immer die Aufgabe hat, Menschen vor sich selbst zu schützen. Also dass man ihre Aussagen nicht einfach aufschreibt und wiedergibt oder sendet, sondern erstmal überlegt, inwiefern sie sich selbst mit diesen Aussagen eben auch schaden. Das ist immer wieder ein Abwägungsprozess. Da gibt es auch keine medienethische Regel, die man immer 1:1 anwenden könnte.
Im Fall von Marie-Sophie Hingst hat sich der Autor des Irish Times-Artikels, also der sich dagegen entschieden hat, in erster Linie zu berichten, nach seinem Gespräch damals bei den Recherchen mit Hingst, hat er sehr viel getan, hat sich um Hilfe gekümmert, hat einen befreundeten Therapeuten gefragt, hat die Familie von Hingst kontaktiert. Gehört das auch zur Verantwortung von Journalisten, sich derart zu kümmern?
Ja, auch das ist eine sehr schwierige Frage. Also man kann schon sagen, dass es dann ein vorbildliches Verhalten dieses Journalisten war, aber kann man das wirklich von jedem Journalisten in jeder Situation verlangen, dass er sich so intensiv um Menschen kümmert, über die man berichtet. Ich denke nicht, dass man das in jedem Fall verlangen kann, aber es ist auf jeden Fall vorbildlich, so kann man das schon mal sagen.
Zum Fall der verstorbenen Bloggerin Marie-Sophie Hingst waren das Einschätzungen von Klaus Meyer von der Katholischen Universität Eichstätt. Und die finden Sie auch im Online-Artikel meiner Kollegin Annika Schneider zum Thema unter www.dlf.de/mediasres. Es ist fast genau 85 Jahre her, da ist Fritz Gerlich gestorben. Oder genauer, er wurde ermordet, erschossen im Konzentrationslager Dachau. Gerlich war Journalist, unter anderem Chefredakteur der Münchner Neuesten Nachrichten, dem Vorgänger der Süddeutschen Zeitung. Warum wir an Gerlich erinnern? Dass Journalisten in Deutschland getötet werden, ist zum Glück lange her. Bedroht werden sie aber auch hierzulande immer wieder. Und nach der Ermordung des Kasseler CDU-Politikers Walter Lübcke erscheinen Drohungen wie die gegen Georg Restle plötzlich in einem anderen Licht. Georg Restle ist Leiter der Redaktion Monitor im WDR und hat, nach einem Kommentar, in dem er gefordert hat, der Verfassungsschutz müsse die AfD als rechtsextrem einstufen, eine Morddrohung erhalten, gegen die der WDR Strafanzeige gestellt hat. Ob er eigentlich wisse, ob er auf einer der sogenannten Feindes- und Todeslisten von Rechtsextremen steht, habe ich ihn heute Mittag gefragt.
Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, auf welchen Listen ich insgesamt überhaupt stehe. Wir hatten jetzt eine Morddrohung bekommen im Zusammenhang mit meinem Kommentar oder infolge meines Tagesthemenkommentars von einer Gruppe, die solche Todeslisten führt, auf der auch die Kölner Oberbürgermeisterin und der Altenaer Bürgermeister, die ja schon angegriffen worden sind in der Vergangenheit, stehen. Insoweit gehe ich davon aus, dass ich mindestens auf einer dieser sogenannten Todeslisten stehe. Ich möchte aber auch sagen, dass wir natürlich nicht in der Situation sind wie 1933 oder zur Zeit des Nationalsozialismus. Gott sei Dank sind wir da noch nicht. Aber wir sehen halt, dass die Stimmung sich tatsächlich in den letzten Jahren verschärft hat und sich gegen all die richtet, die den Mund aufmachen, gegen diesen Rechtsruck, gegen Rechtsextremismus. Insoweit ist meine Situation ja nur stellvertretend für die Situation so vieler Menschen, die seit vielen Jahren da sehr engagiert sind, Politiker und Politikerinnen, auch auf Kommunalebene, Journalisten und Journalistinnen. Wenn jetzt heute über mich gesprochen wird oder über diesen Fall gesprochen wird, ist es mir immer wichtig zu sagen, ich bin einer von vielen. Da sind ganz, ganz viele Kollegen und Kolleginnen, denen unsere Solidarität mindestens so sehr gehören sollte.
Möglicherweise Kolleginnen und Kollegen, die auf diesen Listen stehen. Kommen wir da noch mal kurz hin zurück. Was haben Sie gedacht, als Sie gehört haben, dass das Bundesinnenministerium nun mit Blick auf diese Listen vor einer Hysterie warnt?
Das hat mich überrascht. Ich habe nur diese Äußerung des Bundeskriminalamts mitbekommen. Ich finde, es ist keine Hysterie, das sind sehr, sehr konkrete Drohungen. Wir haben erlebt, was es im Zusammenhang mit Walter Lübcke bedeutet, wenn Leute bedroht werden, dass es tatsächlich Menschen gibt, die zur Tat schreiten. Wir haben das in der Vergangenheit auch international erlebt. In Christchurch bei dem Anschlag haben wir das erlebt. Bei den Anschlägen in München haben wir das erlebt, dass es sich hier um Täter handelte, die sich vor allem im Netz radikalisiert haben, die auf diese Ideologie zurückgegriffen haben, die von Rechtsextremisten oder sogar auch vom rechten Rand der AfD vertreten werden. Das heißt, es gibt eine konkrete Gefahrenlage, das sollte man nicht kleinreden. Ich habe aber allerdings auch nicht das Gefühl, dass die Sicherheitsbehörden das insgesamt kleinreden, jedenfalls nicht an den Reaktionen, die es jetzt auch unter anderem auf die Morddrohung gab, die mir galt.
Herbert Reul, Innenminister von NRW, hat in der Tagesschau gesagt, es ist eine Gefahrensituation deutlich geworden, die vorher vielleicht nicht so erkannt worden war. Nimmt die Politik die neuen Formen des Rechtsterrorismus in Deutschland grundsätzlich nicht ernst genug?
Ich habe das Gefühl, dass das noch nicht ernst genug genommen wird. Wir haben ja einige Anschläge, nicht nur international, sondern auch in Deutschland gehabt, wo wir erleben, wie Verrohung einerseits im parlamentarischen Raum, auch durch die AfD, wie eine Radikalisierung innerhalb der AfD durch den Durchmarsch des sogenannten völkischen nationalistischen Flügels und wie eine Radikalisierung innerhalb der rechtsextremistischen Szene, wo der Unterschied zwischen Rechtsterrorismus und Rechtsextremismus gar nicht mehr zu fassen ist, wie diese Radikalisierungen, das ist mein Eindruck, im politischen System noch nicht so weit erkannt sind, dass tatsächlich auch die richtigen Schlüsse daraus geschlossen werden.
AfD ist ein gutes Stichwort. Sie haben bereits in anderen Interviews in den vergangenen Tagen gesagt, Sie seien von Ihrer Zeit bei Monitor Drohungen gewohnt. Aber wenn Politiker wie der Berliner AfD-Abgeordnete Harald Latsch auf Twitter im Zusammenhang mit Ihnen schreibt, der WDR sei keine 100 Meter vom Kölner Hauptbahnhof entfernt, was man lesen kann wie eine Aufforderung, Sie persönlich zu besuchen, ändert das nicht doch was? Möglicherweise auch an den Sicherheitsvorkehrungen beim WDR?
Also erstmal ändert das was, wenn man sieht, dass es nach der Morddrohung, nach der Veröffentlichung der Morddrohung Abgeordnete der AfD gibt, die weiterhin Öl ins Feuer gießen. Dann werden Journalisten und Journalistinnen, dann werden Politiker und Politikerinnen nach wie vor ins Fadenkreuz genommen. Das wissen diese Leute auch. Also auch Herr Meuthen weiß das, wenn er Journalisten wie mich totalitäre Schurken nennt, wie das in den Echokammern von Rechtsextremisten ankommt und dass man damit Menschen Gefahren aussetzt, das ist ja gar nicht zu bestreiten. Und wenn Abgeordnete der AfD das jetzt nach wie vor weiter betreiben, dann sieht man, wessen Geisteskind sie sind und dass sie offensichtlich überhaupt kein Interesse daran haben, Journalisten und Journalistinnen zu schützen, sondern dass sie weiterhin diese Gefährdung von Kollegen und Kolleginnen in Kauf nehmen, ja, sie sogar weiter befördern.
Wir haben eben über die Rolle der Politik gesprochen. Wie genau, finden Sie, benennen wir Journalisten Probleme mit Rechtsextremismus, dass Sie nach einem ja doch auch begründeten Kommentar auf einmal derart im Scheinwerferlicht stehen? Was sagt das über unsere Medienlandschaft aus, der ja immer nachgesagt wird, grundsätzlich links-grün zu ticken?
Also ich habe mich zum Teil gewundert, auch in den Reaktionen auf meinen Tagesthemenkommentar, dass da von extremen Forderungen meinerseits die Rede war, weil ich gesagt habe, wer die identitäre Bewegung als rechtsextremistisch bezeichnet, kann die AfD nicht mehr außen vor lassen. Das lässt sich ja alles belegen durch die ideologische Nähe, durch die personellen Verquickungen zwischen der identitären Bewegung, die jetzt als rechtsextremistisch gilt, und der AfD. Dass wir deutlich gemacht haben oder ich deutlich gemacht habe in meinem Kommentar, dass innerhalb der rechtsextremistischen Szene die AfD als parlamentarischer Arm dieser Szene begriffen wird. Das sind alles Dinge, die eigentlich bekannt sind. Und wenn dann Kollegen oder Kolleginnen schreiben, das seien extreme Forderungen oder krasse Forderungen, dann frage ich mich, ob eigentlich alle Journalisten und Journalistinnen in diesem Land, die sich eigentlich mit dem Problem beschäftigen müssten, die Gefährdung tatsächlich begriffen haben oder die Sachlage überhaupt begriffen haben, auf der wir Gefährdungen ja analysieren müssen.
Das fragt sich Georg Reste, Leiter des Magazins Monitor im WDR. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Es ist eine ordentliche Summe, die alleine in Deutschland im vergangenen Jahr zusammengekommen ist. Rund 65 Milliarden Euro wurden da im Onlinehandel umgesetzt. Tendenz steigend. Eine wichtige Rolle im Kampf um die Kunden spielt Social-Media-Riese Facebook, wo viele Unternehmen Werbung schalten. Nicht immer mit lauteren Mitteln, wie der Europäische Gerichtshof nun festgestellt hat.
Der EuGH verteilt die Verantwortung dafür, wie mit personenbezogenen Daten aus sogenannten Plugins, wie etwa dem Facebook-Gefällt-mir-Button, umzugehen ist. Facebook als Hauptnutznießer dieser Daten fällt dabei die größte Verantwortung zu. Webseitenbetreibern fällt nur so viel Verantwortung zu, wie sie an der Erhebung und Verarbeitung der Kundendaten auch tatsächlich beteiligt sind. In dem Fall ging es um die Online-Firma Fashion ID, eine Tochter der Düsseldorfer Peek und Kloppenburg KG. Fashion ID hat Daten von Besuchern ihrer Website nämlich automatisch an Facebook übermittelt. Selbst wenn die den Like-Button gar nicht geklickt hatten, selbst wenn sie gar nicht Mitglied bei Facebook waren. Hiergegen hat die Verbraucherzentrale NRW erfolgreich geklagt. Für die Zukunft schreiben die höchsten EU-Richter vor, weil Webseitenbetreiber wie Fashion ID und Facebook ein gemeinsames wirtschaftliches Interesse haben, ihre Werbung jeweils zu optimieren, müssen die Webseitenbetreiber bei ihren Besuchern für Erhebung und Übermittlung der Daten vorher eine Einwilligung einholen. Nach der Übermittlung der Daten an Facebook mit Sitz in Irland ist nur noch das Netzwerk verantwortlich. Nach diesem Urteil dürfte es zur Standardpflicht für alle Webseitenbetreiber mit Werbeangeboten in Plugins werden, sich von den Seitenbesuchern per Klick deren Zustimmung zu holen, dafür, dass sie IP-Adresse, Webbrowserkennung, Datum und Zeit des Besuches erheben und an Facebook weitergeben. Der EuGH erklärte auch, dass Verbraucherschutzverbände bei mutmaßlichen Verstößen gegen Datenschutz für die Bürger klagen dürfen.
Wie der Daumen des EuGH für Werbepraktiken mit Facebook nach unten zeigt, Bernd Wolf. Und wir bleiben in Luxemburg, denn dort haben die Richter des EuGH heute auch in zwei Fällen zum Urheberrecht geurteilt. Unter anderem zur Frage, was wiegt mehr, Urheberrecht oder Presse- und Informationsfreiheit? Ein Bericht von Paul Vorreiter.
Es geht um die sogenannten Afghanistan-Papiere, wöchentliche Lageberichte zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Im Jahr 2012 hatte die WAZ Mediengruppe, heute Funke Mediengruppe, die Dokumente aus den vorangegangenen 11 Jahren einsehen wollen. Der Bund verweigerte das. Die Begründung lautete, es handle sich um sicherheitsempfindliche Belange. Die Papiere waren mit der niedrigsten Geheimhaltungsstufe VS nur für den Dienstgebrauch gekennzeichnet. Die Mediengruppe gelangte trotzdem an einige der Unterlagen und veröffentlichte die Berichte aus den Jahren 2005 bis 2012 im Internet. Der Bund sah darin eine Urheberrechtsverletzung und klagte auf Unterlassung. Der Bundesgerichtshof wandte sich in dieser Sache an die Richter in Luxemburg. Es ging darum, herauszufinden, was wiegt mehr, Urheberrecht oder die Presse- und Informationsfreiheit? Laut EuGH wiegt das Urheberrecht mehr, wenn es sich um Texte handelt, die die Persönlichkeit des Autors zum Ausdruck kommen lassen, es sich also um dessen Werke handelt. In einem solchen Fall wiegt das Urheberrecht mehr. Dann dürfen die Texte auch weiter unter Verschluss gehalten werden. Deshalb müssen die nationalen Gerichte oder in diesem Fall der Bundesgerichtshof vor allen Dingen prüfen, ob es sich bei diesen Afghanistan-Papieren um solche Texte handelt, die die Persönlichkeit des Autors durchscheinen lassen. Und der BGH muss berücksichtigen, inwiefern es sich um Texte von besonderem allgemeinen Interesse handelt. Das ist ebenso ausschlaggebend für die Frage, ob die Texte veröffentlicht werden dürfen oder nicht. Eine solche Ausnahme betrifft zum Beispiel so wörtlich veröffentlichte Artikel zu Tagesfragen wirtschaftlicher, politischer oder religiöser Natur. Ob das auf die Veröffentlichung der Afghanistan-Papiere zutrifft, ließen die Richter in Luxemburg offen. In einem weiteren Fall hat der Europäische Gerichtshof die Rechte von Medien bei der Berichterstattung über aktuelle Ereignisse gestärkt. Und zwar dürfen die auch ohne die Zustimmung des Verfassers dessen urheberrechtlich geschützte Werke verwenden. In dem Fall ging es um die Veröffentlichung eines Manuskripts des ehemaligen grünen Bundestagsabgeordneten Volker Beck. Der hatte in den 80er Jahren einen Text über die strafrechtliche Bewertung von Sex mit Kindern geschrieben. Das Manuskript war damals als Beitrag in einem Buch erschienen. Volker Beck gab an, dass der Herausgeber zentrale Aussagen verfälscht hatte. Über das Originalmanuskript, das 2013 wiederentdeckt wurde, hatte Spiegel Online berichtet. Das Portal machte das vollständige Dokument über einen Internetlink zugänglich. Beck sah darin seine Urheberrechte verletzt. Der EuGH sollte nun klären, wie weit das Zitierrecht der Presse reicht. Beck selbst veröffentlichte den Text mit distanzierenden Bemerkungen im Internet. Die Richter in Luxemburg urteilten, dass es nicht notwendig ist, dass das Werk zwangsläufig in einen Artikel eingewoben ist. Ein Zitat kann auch darin bestehen, dass das Werk verlinkt wird. Wenn es darum geht, abzuwägen, was mehr wiegt, Urheberrecht oder das Recht auf Meinungsäußerung, so heißt es, bei geistigem Eigentum muss geprüft werden, ob es sich um eine Information von besonderer Bedeutung für die politische Auseinandersetzung handelt. Für den Bundesgerichtshof heißt das in diesem Fall, er muss nun prüfen, ob es erforderlich war, das Originalmanuskript zu veröffentlichen, um damit das Informationsziel zu erreichen.
Von Luxemburg weiter in den Norden und zu den Gefahren bei Erntearbeiten.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Hinak Blombach, ich bin Redaktionsleiter der Regionalausgabe Stormarn des Hamburger Abendblatts. Wir berichten über alles das, was im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein passiert. Das ist das Gebiet zwischen Hamburg und Lübeck. Unsere Schlagzeile von morgen befasst sich mit dem Thema die Gefahr bei Erntearbeiten. Wir hatten einen aktuellen Anlass, am Wochenende ein großes Feuer. Da ist ein Mähdrescher in Brand geraten bei Erntearbeiten. Wir wollen unseren Lesern mal erklären, wie solche Feuer entstehen, welche Schwierigkeiten die Feuerwehrleute bei der Bekämpfung dieser Brände haben, da sie ja sehr weite Strecken für die Wasserversorgung zurücklegen müssen. Und wir sprechen auch mit den Landwirten, die sagen, warum sie trotz der Trockenheit und Dürre jetzt unbedingt ernten müssen.
Eine Sonderausstellung im Wiener Literaturmuseum widmet sich gerade Österreichs Hauptstadt im Spiegel der Literatur. Gleich Thema im Büchermarkt aus Wien. Das war aus Köln, Medias Res mit Michael Borgers. Machen Sie es gut.